Vielen Dank, Herr Füchs. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass ich heute mitdiskutieren darf. Und ich möchte, bevor ich 4 Gedanken zu dem Vortrag der beiden Autoren nenne, eine Vorbemerkung machen dürfen zu der Einleitung von Herrn Füchs, weil ich finde, ein Gedanken zum Stand der Dinge muss ergänzt werden, um die Lage vollständig zu beschreiben. Ja, wir haben in der Automobilwelt auch Überkapazitäten, aber nicht überall und auch nicht alle Strukturkrisen bedingt, was das Auto selbst angeht, sondern diese Krise unterscheidet sich von allen anderen in der Geschichte der Bundesrepublik durch die finanzmarktbedingten Ursachen. Das kann man an einer Zahl festmachen. Die schärfste Rezession in Deutschland war 1975 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von -0,9%. Und für dieses Jahr werden uns über -6% von allen Experten vorhergesagt. Das beschreibt zu einem ganz überwiegenden Teil den Crash, den die Automobilindustrie weltweit durchstehen muss. Und man kann es im Nutzfahrzeug noch besser erklären als im Pkw. Die Tatsache, dass unsere Mitglieder es schwer haben, in Russland LKWs zu verkaufen, das hängt damit nicht zusammen, dass der Transportbedarf in Russland zyklisch zurückgegangen wäre oder Bedarf nach Mobilität, sondern weil man kein LKW in Russland mehr finanziert bekommt, der Rubel um 30% abgewertet wurde und die Oligarchen auch ihr Geld in den USA verloren haben. Ich schilder das, weil für die Frage, über die wir heute diskutieren, man doch die Dinge auseinanderhalten muss von Wirkung und Ursache. Und deswegen gehört das zu dem Bild dazu. Mein Fazit, und damit komme ich zu meinen 4 Bemerkungen in den mir vorgegebenen 10 Minuten. Ich finde diese Veröffentlichung der Böll-Stiftung wirklich eine anregende Meinungsäußerung. Sie ist ein bisschen absolut und auch wahrscheinlich eine gewollte Zuspitzung in ihren Ergebnissen. Sie ist erkennbar keine Lösung für alle Fragen der Mobilität. Und natürlich muss sie auch bestimmt in einer Weise selektieren, Beispiel Energiepolitik, die man eigentlich hinzunehmen müsste. Also Beispiel zu der Frage weg vom Öl, die wir seit 40 Jahren zu Recht diskutieren. Die Frage, wo werden wir am effizientesten und schnellsten vom Öl wegkommen müssen? Sind das bei kleinen mobilen Kästen, die am leichtesten sich bewegen müssen, oder hat nicht hier auch der private Haushalt eine sehr hohe Verantwortung, gesellschaftspolitisch? Das muss hier außen vor bleiben, gehört aber zu dem Bild hinzu. Und ich sage ganz offen, wir tun uns auch in der Automobilindustrie schwer, auch noch die Energiepolitik vollständig mitzudiskutieren. Da wollen wir uns auch nicht überheben. Meine 4 Gedanken. Erstens, ich glaube, auch die aktuelle Krise zeigt, dass Mobilität immer stärker individualisiert ist, auch in den Ballungsräumen, und dass es nicht den Mobilitätstrend gibt oder das Mobilitätskonzept, sondern dass wir sehr verschiedene Modelle nebeneinander weiterentwickeln müssen. Insofern wird es nicht allein ein prägendes Mobilitätsmuster auch in der Stadt geben. Und insofern zeigt die Studie hier Trends auf, die auch die Automobilindustrie, wie ja in der Meinungsäußerung auch gesagt wird, schon diskutiert. Und es wird auch nicht nur ein Verhaltensmuster der Verbraucher geben in der Stadt, sondern mehrere. Und deswegen müssen wir eine bessere Integration von Auto und öffentlichem Personennahverkehr sowohl physisch, also die sogenannten Beispiele wie Park and Ride, als auch virtuell, was die Informationen über die Verkehrssituation angeht, organisieren. Dazu kommen die Carsharing-Konzepte, die für die Automobilindustrie jetzt schon Anlass für viele Tests und Pilotprojekte sind. Und natürlich passt das Mobilitätskonzept 1, wie es hier geschildert wird, nicht zu allen Lebensentwürfen und zu allen Lebensabschnitten der Bürger. Und deswegen haben wir hier eine Variety zu diskutieren. Zweiter Gedanke, auch das jüngste Shell-Pkw-Szenario kommt zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage nach Automobilität hier betrachtet bis 2030 sehr hoch bleiben wird. Dafür gibt es viele Ursachen, auch die wachsende Mobilität und Motorisierung von Frauen im Vergleich zu früher. Wir werden demografisch mehr ältere Menschen haben, die auch deutlich automobiler sein wollen als in der Vergangenheit. Und ich finde es auch interessant, dass die hoch umstrittene Prämie letztlich gezeigt hat, dass mit einem solchen Stimmungsanreiz in der Krise das verfügbare Einkommen sofort wieder in diese Form von individueller Mobilität ging und nicht in andere Konsumgüter. Das meiner Ansicht muss man hier sehen. Insofern glaube ich, dass die Verteuerung der Mobilität als Rahmenbedingungen für ein neues Konzept, wie soll ich sagen, kein alleiner Parameter sein kann, der attraktiv ist für neue Mobilitätskonzepte. Er ist eher prohibitiv und reduziert Mobilität. Das kann meiner Ansicht nach nicht die Lösung sein. Und insofern ist für mich eine administrative Verteuerung problematisch. Die Studie ist ja mehr als nur eine Betrachtung der Mobilität, sondern sie äußert sich auch gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch. Das zeigen so die Überlegungen, dass es nicht mehr auf Besitzen, sondern Nutzen ankommt. Das ist ein Teil der Überlegung, wie man in der Stadt mobil bleibt. Aber ob das mit den Eigentumsverhältnissen zwingend zu tun haben muss, mache ich mal ein Fragezeichen. Dritte Bemerkung. Das Auto der Zukunft wird sich in der Tat unterscheiden müssen von dem heutigen Auto. Das Auto ist mehrfach in seiner Geschichte neu erfunden worden und es wird sich wieder neu erfinden, aber nicht im Wege der Revolution, sondern im Wege der Evolution, weil es sich nur verändern kann, wenn der Verbraucher mitmacht. Es ist ein Konsumgut und die Hersteller müssen dafür werben, dass der Verbraucher mitmacht und umgekehrt. Beispiel: Vor 6 Jahren wurde die Automobilindustrie gescholten, dass sie eine verfehlte Modellpolitik habe und als letzte die SUVs auf die Straße brachte. Heute in der gegenwärtigen Situation sind die SUVs im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik und das zeigt, dass hier auch der Verbraucher eine Rolle spielt und die Automobilindustrie natürlich sich auch nach dem Verbraucher richtet. Das ist ein Wechselspiel. Und wenn man sozusagen die Automobilindustrie fragt, dann sagt sie, warum hat der Verbraucher den Lupo 3 Liter nicht gekauft in dem Umfang oder den A2? Und die Gegner der Automobilindustrie sagen, ja, die habt ihr die auch gar nicht richtig beworben und dann muss es die Automobilindustrie schon schuld sein. Ich will damit sagen, diese Interdependenz werden wir immer haben und die ist bei der Umsetzung solcher Konzepte wichtig zu betrachten. Der VDA geht mit seinen Mitgliedern davon einem 3-Stufen-Konzept aus, das heißt einsparen, ergänzen und ersetzen. Wir werden auf der IAA Pkw jetzt im September auch versuchen, den Verbraucher ein Stück bei dem Thema E-Mobility zu entwirren, dass wir nicht morgen alle ein Elektroauto vor der Tür haben zum selben Preis und mit 600 Kilometern Reichweite. Braucht man für die Stadt nicht, aber der Verbraucher unterscheidet beim Autokauf ja selten, ob er jetzt nur ein Auto für die Stadt kauft, sondern selbst wenn in der Familie schon 3 oder 4 Autos existieren würden, hat man doch eine breitere Betrachtung für ein Mehrfachkonzept. Wir werden also hier eher eine Fächerstrategie kommunizieren, dass auch in den klassischen Antrieben eine erhebliche Effizienzsteigerung auch zugunsten der Umwelt noch drin ist von mindestens 25-30%. Und wir sprechen immer gern von der Automobilindustrie. 75% der Wertschöpfung eines Automobils kommt von den Zulieferern. Und mir macht das, wenn ich in die Unternehmen gehe, der Zulieferindustrie immer unheimlich Spaß, wenn man in jeder Hallenecke die Leute drehen und tüfteln sieht. Und da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass wir auch diese Krise technologisch wuppen werden, wie es die Automobilindustrie eigentlich bisher immer geschafft hat, auch wenn sie sich natürlich erheblich anstrengen muss. Wir werden auch fossile Brennstoffe ergänzen müssen, Stichwort Biokraftstoffe. Wir werden als langfristiges Ziel den Elektroantrieb haben. Und auch da sind ja schon einige Themen genannt worden, die ich jetzt in meiner Einführung, um die Zeit einzuhalten, nicht weiter ausdehne. Insofern meine ich, dass man die Anstrengung der Automobilindustrie und der vielen mittelständischen Zulieferer positiv annehmen muss. wenn man formuliert, es geht nicht nur darum, den Antrieb oder den Motor zu ersetzen, wäre das für mich eine zu geringe Wertung, was hier konzeptionell unterwegs ist. Und deswegen hätte ich dann etwas anderen Sprachgebrauch als die Autoren. Denn da gehören ja erhebliche technologische Anstrengungen und Investitionen, die am Ende ja der Verbraucher nicht bezahlen will. Keiner will sie bezahlen, sie sollen aber möglichst schnell auf die Platte kommen. Das ist auch eine Frage der Produktivitätssteigerung. Letzter Punkt, die Mobilität der Zukunft, auch in der Stadt, wird bunter und vielfältiger sein. Ich glaube, das Auto wird weiter eine wichtige Rolle spielen. Der VDA hat in seinen verkehrspolitischen Strategien auch eine neue Überlegung angestellt. Das Papier heißt Agenda Mobilität 2020. Wir sind der Meinung, dass gerade verkehrspolitisch die Verkehrsträger aus ihren Schützengräben ein Stück stärker raus müssen und die Vernetzung besser organisieren müssen. Die Automobilindustrie ist dazu bereit. Da gibt es viele Beispiele. Wir müssen sehr viel stärker zwischen den Automobilen kommunizieren und zwischen Auto und Infrastruktur, um die Verkehrsprobleme bewältigen zu können und auch um umweltpolitisch das zu optimieren. Wir haben der Politik einen jährlichen Bericht zur Lage des Verkehrs vorgeschlagen. Das wird uns auch für die Frage, was für die nächste Legislaturperiode die Parteien sich vornehmen, für uns eine wichtige Rolle sein. Und insofern glaube ich, an der Mobilität lohnt es sich weiter mit viel Fantasie zu arbeiten. Die Böll-Stiftung hat einen Beitrag heute geleistet und es macht Spaß mitzudiskutieren. Danke, dass Sie mir zugehört haben.